23. Juli 2026, Paschanim droppt sein erst zweites Soloalbum, nachdem er uns seit 6 Jahren mit Sommerhits versorgt. Und wir diskutieren heute, hat Paschanim es dieses Jahr wieder geschafft oder ist er vielleicht sogar an der Mission gescheitert? Wir besprechen das neue Album Lounge Musik, das Chart-Battle gegen die Amigos Rin und Upsilon, seinen eigenen Film, Festivalauftritte und Paschas eigenen Podcast, wenn man das so nennen kann. Nach einem kurzen Spot geht's direkt los.
Werbung.
Ey Sherwin, ich habe neulich eine sehr interessante Studie gesehen über das Internetverhalten in Deutschland. Wie viele Stunden, denkst du denn, verbringt der Durchschnittsbürger in Deutschland im Internet pro Woche?
Boah, ich kann mir vorstellen, mittlerweile wahrscheinlich schon so 40 Stunden oder mehr.
Nochmal viel, viel mehr. Der Durchschnittsbürger verbringt mittlerweile knapp 68 Stunden pro Woche im Internet. Und ich glaube ehrlicherweise, dass wir beide und wahrscheinlich auch die Deutschrap-Szene im Allgemeinen diesen Durchschnitt eher nochmal ordentlich nach oben ziehen. Denn das Ding ist ja, wir hängen ja nicht mehr nur chillig zu Hause im WLAN, sondern fast alles passiert unterwegs. Egal, ob man irgendwie mit Google Maps im Urlaub unterwegs ist, am See Musik streamt oder auch auf Festivals Insta-Stories ballert, so wie das bei uns auch in der Festival-Season sein wird. Und man braucht im Alltag einfach ein zuverlässiges Netz mit Highspeed 5G und faire Preise. Und genau da kommt unser Partner Lebara ins Spiel. Denn dort gibt es eine große Auswahl an verschiedenen Tarifen, je nachdem, wie viel Datenvolumen man braucht.
Genau, und ein unschlagbarer Tarif ist mir da direkt ins Auge gesprungen. Du bekommst nämlich für 8,99 € schon einen Handyvertrag mit 50 Gigabyte im Monat plus Allnet Flat. Man kann übrigens alle Tarife von Lebara über PayPal buchen und das Ganze ist dank eSIM auch super entspannt in wenigen Minuten direkt auf dem Smartphone aktiviert.
Und wer diesen Sommer außerhalb der EU Urlaub machen möchte, also zum Beispiel in der Türkei, in der Schweiz, in den USA oder in Thailand, für den hat Lebara gerade bis zum 15. September eine super krasse Sommeraktion mit speziellen Roaming-Paketen am Start. In unseren Shownotes kommt ihr direkt zum Angebot von Lebara und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Werbung Ende.
Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Und ja, wie Lennart eben schon gesagt hat, Pascha hat released. Es ist ein komplettes Album und die Frage ist so ein bisschen, ist es krass? Gibt es Kritik oder auch irgendwie hat er es geschafft, wieder in Sommerhit zu landen? Und ich glaube, ich fange mal ganz vorne von meiner Story an und dann können wir uns so ein bisschen daran langhangeln, weil ich muss sagen, ich war sehr hyped darauf, dass er mal wieder was released. Er ist ja irgendwie, keine Ahnung, jetzt schon seit einigen Jahren, glaube ich, mein meistgestreamter Rapper in diesem Jahresrückblick auf Spotify. Dementsprechend war ich natürlich ready für neue Songs. Und dann gab es ja zwei Releases, die vorab schon rauskamen, also Goldrichtig und Augenblick. Und ich muss aber leider sagen, dass ich die gar nicht gefühlt habe. Ich glaube auch, weil ich so ein bisschen mit der Erwartungshaltung rangegangen bin, wie so, okay, das ist jetzt der Sommerhit. Dann war es so einer nicht. Dann dachte ich so, okay, dann der, das ist jetzt der Sommer. Dann war ich so, ah, ist aber auch nicht so ganz auf diesem Level von so Airwaves oder Sommergewitter oder Miss Jackson, Mittelmeer, was weiß ich so. Und war dann eher so ein bisschen so, oh, shit, was kommt denn da, ne? Und auf jeden Fall, also das kam ja irgendwie ein paar Wochen und dann nochmal kurz, also eine Woche vor Release kamen diese Songs eben so verteilt raus. Und ich war dann eben, also direkt nach dem Release, also Album kam mäßig Freitag raus und ich war in der Woche danach im Urlaub und hatte in den Tagen davor nicht mehr so viel Zeit, das direkt am Release-Tag mir reinzuziehen und sowas und war aber gedanklich auch schon so, naja, das wird irgendwie nix, ja. Und dann hatte ich mir für den Urlaub noch so Badeschlappen und Badehose und sowas bestellt, die bei meinem Späti des Vertrauens ankam hier. Und dann bin ich halt hingegangen. Und das ist irgendwie so ein Späti hier um die Ecke in Berlin. Und der wird gefühlt von so 5 Jugendlichen geführt. Keine Ahnung, aber es ist so, also so sehr, sehr, sehr reale Jungs irgendwie. Und dann bin ich halt reingegangen. Und dann lief da übel die geile Paschanim-Mucke. Und da war ich so, Alter, was ist denn das? Weil die waren so richtig so am, so, die haben so dazu so gewibed. Ich so, hä, was ist denn das? Und dann ist mir so, ich so, ah, oh mein Gott, ist das das Album? Hab's mir dann runtergeladen für den Flug und hatte dann da zum ersten Mal die Ruhe auch mit so Noise Cancelling an und Augen zu und der Flieger hebt ab und Lounge-Musik geht los. Und ich war hooked. Mein Gott, ja, war ich hooked. Und ich habe dieses Album, um das vorwegzunehmen, also über alle anderen Sachen sprechen wir gleich noch, Hits oder sowas, ja, aber ich hab's wirklich, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal sowas hatte, dass ich ein Album A, so oft gehört habe. Ich glaube, ich hatte dir irgendwann im Urlaub mal geschrieben, meinte so, ey, ich habe das jetzt schon 10-mal gehört und sowas. Und mittlerweile bin ich schon so, dass ich in das Album gehe und die Songs von unten nach oben so mit dieser Wischfunktion in Q mache, dass ich so das Album so rückwärts hören kann, um so ein bisschen Abwechslung in der Reihenfolge zu haben, weißt du, aber so immer noch am Durchhören. Und ich weiß nicht, was dieses Album hat, dass man es einfach immer wieder hören will. Es ist wie so ein Blueprint. Es ist so abwechslungsreich. Es hat diese Erzählerstimme und alles Mögliche und sowas, ja. Aber ich muss sagen, nach meinen anfänglichen Zweifeln und Kritik auch an diesen beiden Hits, die nach wie vor besteht, Bro, kein Plan, was der da gemacht hat, aber der hat gekocht. Also dieses Album ist insane geworden.
Aber es steht wirklich als Gesamtprodukt, habe ich das ja. Gefühl. Also, wenn wir mal so einen Blick zurückwerfen, wann ging überhaupt diese Sommerhit-Saga überhaupt los, dass so dieser Insider auch entstanden ist, dass wenn Pascha einen Song droppt, der Sommer beginnt so. Sein allererster großer Erfolg war da Airwaves 2020. Das ist irgendwie so der Ursprung. Dann Sommergewitter war auch krass an den Song angelehnt. Hat, glaube ich, vom Erfolg her den Song dann aber sogar nochmal übertroffen. Das war dann 2021. Dann 22 ist tatsächlich so ein bisschen so, finde ich, so ein Jahr, wo es auch nicht diesen Überhit gibt. So, er hat Kleiner Prinz gedroppt. Aber ich muss sagen, das war damals so ein bisschen so ein schwächerer Sommerhit. Und gar nicht so, dass man den so abgespeichert hat. So als kleiner Disclaimer, der Song steht heutzutage trotzdem bei über 80 Millionen. Also wir reden hier so von, so ne, das ist so alles in Kontext zu setzen. So. In dem Jahr kam aber auch noch Himmel über Berlin raus, also sein erstes großes Release. Das war ja damals ein Mixtape und das hat auch als Ganzes stark performt. Da gab es nicht diese eine gigantische Single. Ich habe jetzt aber auch gesehen, dass Doppel-G zum Beispiel über 100 Millionen hat. Aber trotzdem, so die Songs da insgesamt bewegen sich alle in einer sehr hohen Stream-Sphäre so. Und es war damals zu Release, fand ich nicht so, dass es so einen Hit gab, der so Airwave-Sommergewitter-mäßig rausgestochen hat. Deswegen war 2022 so ein Jahr, was im Vergleich zu allen anderen so ein bisschen rausgefallen ist, weil 2023 hatten wir dann Mrs. Jackson, 2024 kam sein Debütalbum, da war Mittelmeer drauf und ich finde, das ist auch, wenn man das auch von den Streams sich anschaut, dann ist diese Single wirklich outstanding im Vergleich zu allen anderen Songs, die auf dem Album drauf sind. 2025, letztes Jahr mit Shirin, Shababes im VIP, komplett Stimmt. abgerissen. Ja. Und jetzt halt 2026. Und ja, also sowohl von Streams her als auch vom Feeling an sich her fehlt dieser eine Sommerhit. Weil Pascha hat ja auch vor seinem Album mit AK Song gemacht, so, aber all das war jetzt nicht so dieses, okay, das ist jetzt der eine Mega-Hit. Vielleicht auch, weil Streaming gerade so ein bisschen am Abflachen ist, aber es schaffen ja trotzdem auch Rapper so. Und Pascha hat es ja auch in den letzten Jahren immer wieder geschafft, halt den Mega-Hit zu schaffen. Und jetzt halt mit Lounge-Musik, also sowohl Gold richtig als auch Augenblick sind nicht durch die Decke gegangen. Hätte gedacht, dass Augenblick so ein bisschen mehr Potenzial hat, durch die Decke zu gehen. Also ich frage mich manchmal, war Pascha das bewusst, dass da jetzt kein überkrasser Hit drauf ist? Oder war das jetzt vielleicht auch für ihn so ein kleiner Dämpfer insgesamt, dass er so gesehen hat, ja okay, der Mega-Hit ist es nicht. Auch wenn er sich natürlich übelst glücklich schätzen kann, wie das Album insgesamt performt und ankommt. Weil er hat halt einfach ein geiles, rundes Produkt abgeliefert.
Das habe ich mich auch gefragt. Ich habe neulich nochmal das Interview gehört, wo du Mixu McLeod interviewt hattest. Und dann hast du dir ja so gefragt, ich hatte schon mal im Podcast gesehen, aber das passt jetzt gerade, hattest du dir halt gefragt, so ey, als ihr in dieser Phase wart, wo so jeder Release war so Gold-Status-Ding irgendwie, gab es da so einen, wo ihr gedacht habt, so rückblickend, so, ah, da hätten wir irgendwie erwartet, dass da mehr geht. Und ich glaube, die hatten halt diesen Song erwähnt von so Tilo und Mako, ne, dass die halt gedacht ja. haben, das wird so ein Sommerhit, so komplett, das ist so ein Jahr-shaped irgendwie. Und das fand ich, war jetzt hier, also hätten wir jetzt Pascha im Interview gehabt sozusagen, das wäre eigentlich auch eine passende Frage gewesen. Ich frage mich, warum sie diese beiden Singles als Auskopplung genommen haben. Ich verstehe es so ein bisschen bei einem von beiden vielleicht, aber die sind beide auch, finde ich, so sehr ähnlich. Und deswegen, ja, ich weiß auch nicht. Aber ich finde auch, also wie du gesagt hast, Lounge-Musik funktioniert als Album und hat diesen krassen Status als Album. Ich finde sogar jetzt, wo du den Vergleich mit Himmel über Berlin angesprochen hast, ich hatte damals, das war ja dann so erstes Pascha in dem Album und dann, ne, man dachte so, okay, krass. Und es waren dann, glaube ich, am Ende 9 Songs und die hatten auch teilweise so einen Mixtape-Charakter, also dass die so voll rough, so abgemixt waren und so. Mhm. Und das jetzt ist halt so viel mehr, weiß ich nicht, also wie ich gesagt, mit diesen Sprecherstimmen und so Thema und alles mögliche irgendwie zusammen, also das ist sowas komplett anderes, sowas kenne ich von Paschanim nicht, sag ich mal so, das wäre es jetzt abgeliefert und es performt ja auch echt krass, also Charts können wir gleich mal sprechen, aber vielleicht auch noch einen Vergleich, den ich irgendwie ganz treffend fand, als ich dann in dem besagten Flugzeug saß, hatte ich nicht nur das Paschanim-Album runtergeladen, sondern auch das von Rin und dachte so, oh mein Gott, jetzt Rin-Album auch noch so ein Banger hoffentlich, weil ich habe so ein bisschen bei so Reddit-Akademiker-Bros so ein bisschen so gelesen, wie so Rin, neues Album ist übel krass und hab dann da so voll begeistert reingehört und war aber mies enttäuscht, muss ich leider sagen. Also okay, krass. Ich weiß nicht warum, vielleicht ist es so anders, aber auf mich hat das so voll wie so, weiß ich nicht, der hat jetzt so ein bisschen cool und jetzt droppt er die ganze Zeit so Namen von so irgendwas, was so ey, ich hab einen Eames-Chair und einen Remover-Kopf, keine Ahnung, aber so auf so unangenehm, ich weiß nicht warum, ich fand auch die Beats nicht so geil und dann war ich so geistrang abgefuckt und jetzt habe ich nur gesehen, ich finde, man kann immer ein Album ganz gut bewerten, wenn man so guckt, wie viele von diesen so Hardcore-Suchtis gibt's, die so wie ich das Album halt so von vorne bis hinten durchhören und so nicht skippen, wenn du dir halt den Song anschaust, der die wenigsten Streams hat und da ist Paschanim quasi, also der Song mit den wenigsten Streams von Pascha und der Song mit den wenigsten Streams von Rin ist halt Pascha 6-mal mehr. Also das ist halt krass. Schon irgendwie, ja. Das zeigt, wie das halt durchgehört wird so.
Auf jeden Fall. Ich habe auch das Gefühl, dass Rin gar nicht mehr streammäßig gerade abgeht. Ich glaube, der verkauft noch gut an die Hardcore-Fans, aber er spricht irgendwie gar nicht mehr so eine breite Masse an, habe ich das Gefühl. Und trotzdem verkauft er dann wieder so Touren aus. Aber so irgendwie gibt es nicht mehr so viele Rin-Hörer, finde ich, auf breit so angelegt, während das bei Pascha halt komplett anders ist. Die waren ja auch im Chart-Battle, also ich muss sagen, ich habe das Rin-Album noch gar nicht gehört, deswegen war ich gerade auch übelst interessiert, was so dein Take darauf ist. Im Chart-Battle gab es auch eine ultra starke Deutschrap-Woche. Tatsächlich sah es so aus, als würden die Amigos alle Deutschrapper auf die anderen Plätze verweisen, weil in den Midweek-Charts waren die Amigos auch vor Paschanim. Die waren auf Platz 1, Pascha auf Platz 2, aber er hat es am Ende noch geschafft zu drehen. Also Pascha ist auf Platz 1 gegangen. Das habe ich selten erlebt, gerade im Deutschrap. Meistens sind die Midweek-Charts, danach wird es eher schlechter als nochmal besser. Also Pascha hat es aber geschafft an die Spitze. Amigos auf Platz 2, die haben ihm auch gratuliert in einem Post, in einem Insta-Post. Dann auf Platz 3 ist Rin und auf Platz 4 ist Upsilon gelandet. Also es war schon eine heftige Woche und man hat aber auch gesehen, wie Paschas Album einfach streamingmäßig gut abgeht. Also er hatte ja sogar einen Bundle am Start, aber trotzdem auch streamingmäßig. Er war, glaube ich, globale Spotify-Streaming-Charts, war auf Platz 5 in den Albumcharts da und er hatte auch irgendwie noch so am zweiten Tag, nachdem das Album rauskam, war ich mal in den Top 50 Deutschland Spotify-Charts und da waren irgendwie so 12 von 17 Songs in den deutschen Top 50 am zweiten Tag und ich habe nicht gesehen, wie es am Release-Tag direkt war sozusagen.
Ja, ich bin froh, dass er es geschafft hat, vor den Amigos zu charten. Das ist immer so ein gutes Zeichen für Deutschrap, wenn die Deutschrap-Alben noch auf die Eins gehen. Und vielleicht erinnerst du dich noch, es hat eine Weile gedauert, bis ich herausgefunden habe, welches Album das nochmal war. Aber wir haben schon mal im Podcast den gleichen Talk gehabt und dann war aber so, und dann sind die Amigos auf die Eins gegangen. Und ich habe so ein bisschen probiert, ich musste, das war so ein bisschen so kompliziert, das so herauszufinden, weil ich musste so die Album-Releases der Amigos angucken, wann die auf die Eins sind und dann gucken, welche Deutschrap-Alben es dann an dem gleichen Datum rauskommen. Weißt du noch, was es war?
Ich weiß nicht mehr, nee.
Dumm, aber doppelt von Bones und Alex. Die sind nämlich auch rein und dann waren die so Midweek und dann haben die Amigos am 25.07. haben sie Liebe jetzt released und sind damit dann vor Bones und Alex auf die Eins gechartet.
Krank. Ja. Wild, das ist ja noch gar nicht so lange her, das war ja erst letztes Jahr.
Ja.
Heftig.
Ich fand es richtig cute, dass die irgendwie so Paschanim gratuliert haben. Also so, weiß nicht, so ja, Schlager-Legenden ne? irgendwie.
Irgendwie nach den ganzen Nummer-1-Erfolgen, die schon eingefahren haben, habe ich gar nicht gedacht, dass die sich jetzt dafür interessieren. Ich dachte, das wäre sowas wie so, die kriegen irgendwann diesen Award zugeschickt und dann ist so, ach, wir sind auf Platz 1 gegangen, geil, aber nicht so von wegen so, wir warten bis Freitag 15 Uhr und dann schauen wir, ob wir Platz 1 sind oder Platz 2 und wenn wir Platz 2 sind, dann machen wir einen Insta-Post und gratulieren so Paschanim so. Ich wusste nicht, dass die überhaupt wissen, wer Paschanim ist so ungefähr. Ich dachte so, Schlagerwelt ist einfach so komplett für sich einfach. Du fährst halt deinen Film, machst irgendwie seit keine Ahnung wie vielen Jahren immer jedes Jahr ein Album und freust dich halt über immer gute Verkaufszahlen so gefühlt. Aber, ja.
Ich erinnere mich daran, das ist also ein kleiner Side-Story, ich war mal auf so einer Party von Warner Music, das war so eine Sommerparty, das war so voll cool und dann waren wir da auf dem Rooftop und da waren dann eben ganz viele Leute so aus der Musikszene und irgendwie sind wir dann mit einem ins Gespräch gekommen und der war eben so Musikmanager aus dem Schlagerbereich und der fand das dann halt so voll spannend, irgendwie so einen Podcast und keine Ahnung, irgendwie der hat dann irgendwie überlegt, so einen Podcast mit so einem Schlagersänger zu machen. Und der hat dann uns aber so erzählt, so, dass dieses Game halt so komplett anders ist als in Deutschrap, wo du halt darüber sprichst mit so Streams und ne, irgendwie wie viele monatliche Hörer auf Spotify und sowas. Und das ist halt so kein Ding. Also da ist noch so dieses, die CD wird presst oder keine Ahnung, wie man sagt, yeah, weißt, wie kommt so raus. Das wird dann so beworben über so Magazine. Die Leute bestellen das dann teilweise online, teilweise mit einer Bestellung als Brief oder sowas. Ja, und dann fliegen diese Dinger raus. Und das ist so das Game. Und ich meine, klar, da verdienst du halt krass viel, wenn das noch eine physische CD ist, also ein physisches Produkt, von dem du auf einen Schlag irgendwie Zehntausende, Hunderttausende verkaufst oder so.
Dieser TV-Clip, der so läuft, wenn so irgendwie diese zwei Schlagersänger dann so in so einem, in so einem Weizenfeld oder sowas stehen und ja, so performen in die Kamera.
Ja, ja, Mann. Ja, nee, also Fascha hat's geschafft. Ich bin sehr, sehr happy. Und du hattest auch eben schon erwähnt, also er hat so ein bisschen Kontext dazu gegeben, was ist denn jetzt Lounge-Musik? Und das hat er in einer sehr spannenden Form irgendwie gemacht. Und zwar war er bei KISS FM und hatte da eine eigene Radiosendung bekommen. Also stellt euch das so vor, er wurde nicht irgendwie interviewt oder war da zu Gast oder sowas, sondern für so eine gewisse Zeit hat Pascha quasi den Sender übernommen. Der hat sogar zwischendurch so Verkehrsmeldungen rausgegeben, ja, und so. Das war so witzig. Und dann war er da eben so mit seinen ganzen Jungs, also irgendwie Selim, RB und weiß nicht und so. Aber auch, ne, nicht nur mit denen, sondern auch noch, ich hatte ja schon erwähnt, dass eben so ein Sprecher auch in dem Album dabei ist, der das Ganze begleitet und eben immer wieder so kleine, so Intros gibt oder so Skits gibt oder sowas. Und wer das Album gehört hat, dem wird diese Stimme bekannt vorkommen. Es ist nämlich Dietmar Wunder, der deutsche Synchronsprecher von Daniel Craig. Also, wenn ihr euch die Stimme hochrufen wollt, dieses, mein Name ist Bond. James Bond, dieser Typ eben, ja.
Und der Grund, den er dann auch immer mit James angesprochen hat.
Genau, genau, genau.
Statt mit Dietmar.
Und also der war ja in seiner James-Bond-Rolle in dieser Show von Paschanim. Und so der Grund, warum war dieser James-Bond-Schauspieler da drin, warum spielt der James Bond? Also Pascha hat dann so ein bisschen erklärt, was für ihn Lounge ist. Dieses Wort Lounge-Musik, das drückt für ihn eben so eine gewisse Zeit aus und mit dazu zählen Dinge wie Nokia 8800, alte Potsdamer Platzarkaden, die Farbe Orange, Hi-Fi-Soundsysteme, Ambilight, Blu-ray-DVDs, Spielbank Potsdamer Platz, Walter PPK, Porzellanaschenbecher, Cappuccinos, Espressos, Air Max 2013, September der Monat, der Tag Freitag, Boss Green, Boss Orange, Aqua di Gio, Dolce Gabbana Light Blue, Big Red Kaugummi und Casino Royale, der Film. Und wenn man so daran denkt, dann hat man so einen gewissen Flashback an so eine Zeit.
Irgendwie
man
will unbedingt jetzt alte Potsdamer Arkaden chillen. So, was ja, ist das für ein magischer Ort? Krank.
Ja. Ja, nee, aber so man checkt so ein bisschen und ich finde, man bekommt dann auch irgendwie ein Bild davon, wie Pascha dieses Album angegangen ist. Ich stelle mir irgendwie so vor, wie der so mit seinen ganzen Boys vor so einem Whiteboard steht und die dann halt so ein Moodboard bauen mit so diesem Nokia-Handy da drauf und so einem Cappuccino und irgendwie eine Blu-ray-DVD-Verpackung oder so. Und so, I get it, so ich check so diesen Film. Witzigerweise habe ich das Gefühl, dass der von mir eben noch gehatete Rin genau so sein Album angegangen ist, aber halt mit so einem Eames-Chair, einem Remover-Koffer, weiß nicht was und sowas, ja. Aber nee, das ist Spaß beiseite. Aber ja, das war auf jeden Fall witzig. Also, dass er das über so eine Radiosendung gemacht hat, weil es halt auch eins der ersten Male war, dass man Pascha, oder das erste Mal, glaube ich, dass man ihn so gehört hat.
Eigentlich, das war sein erster Auftritt in dem Sinne, weil er gibt ja keine Interviews und ansonsten hat man ihn nur bei Festivalauftritten reden hören, wo er übrigens auch Lounge-Musik angekündigt hat. Also er hat beim Splash-Festival das erste Mal sein Album angekündigt und danach ging es dann eben auch Schlag auf Schlag mit den Singles. Was wäre denn so eine Single gewesen, die du gedroppt hättest, wenn wir jetzt sagen, ah ja, okay, Gold richtig und Augenblick sind jetzt doch nicht die Sommerhits. Ich habe auch das Gefühl, dass das Album jetzt nicht den einen Song noch so krass hervorbringt. Also um so ein bisschen die Frage zu beantworten, die wir eingangs hatten, habe ich so das Gefühl, dass 2026 ohne diesen einen krassen Hit auskommen muss.
Werbung. Unser Partner Rockstar Energy hat jetzt die ganz neuen Rockstar Energy Mocktails gedroppt. Also bekannte Cocktailklassiker, aber als Energy Drink. Komplett ohne Alkohol, ohne Zucker. Und Lennart, Hand aufs Herz, wenn du die drei Sorten, es gibt ja Mojito, Pina Colada und Berry Spritz, ranken müsstest, was steht bei dir in der Spitze?
Boah, ey, bei mir ist gerade so ein knapper Kampf. Also, ich schwank extrem zwischen Mojito und Pina Colada, weil ich bin eigentlich nicht so der Mojito-Fan, aber Rockstar hat bei ihren Mocktails einfach extrem gezaubert. Ich feiere wirklich so diesen frischen Minz-Limetten-Taster in der Kombi mit Energy schon sehr. Und Pina Colada gibt mir halt einfach direkt so krasse Urlaubs-Vibes. Ja, Mann. Deswegen, was soll ich sagen?
Ja, Mann, ich find's auch echt krass, wie akkurat sie diese Geschmäcker getroffen haben. Also bei Pina Colada zum Beispiel ist diese Kombination aus Kokosnuss und Ananas so richtig lecker und authentisch. Mhm. Und dann noch dieses Prickelnde von dem Energy Drink. Habe ich davor auch so echt noch nie getrunken. Aber ich höre bei dir ein bisschen raus, dass Berry Spritz bei dir aktuell auf der 3 steht.
Ja, schon. Ja.
Okay, wild. Bei mir ist nämlich mein absoluter Daily Favorite. Ich fühle diesen Blaubeergeschmack beim Berry Spritz übertrieben krass.
Ja, aber deswegen finde ich es auch sehr nice, dass es diese drei Sorten gibt und man immer ein bisschen abwechseln kann. Weil jetzt im Sommer habe ich sowieso immer richtig Bock auf Spaßgetränke bei gutem Wetter draußen mit Freunden oder bei einem kleinen Spaziergang. Und da kommen diese 0,33 Liter Dosen richtig, richtig gut. Und dann eben auch noch Zero Sugar und ohne Alkohol. Also, haltet Ausschau nach den neuen Rockstar Energy Mocktails und schreibt uns dann mal euer Ranking. Und jetzt viel Spaß mit der Folge.
Werbung Ende.
Ja, also schwer zu sagen. Ich habe tatsächlich einen mitgebracht. Ich kann mal abspielen. Das ist so mein Highlight-Song. Und für mich ist dieser Song ein Hit. Also das ist so mein Sommerhit. Auch wenn der so ein bisschen anders ist als die Sommerhits, die man so gewohnt ist. Warte, ich spiele den mal ab, dann kann ich mal Worte sagen, dann können wir nochmal besprechen, ob der, was mit dem Sommerhit auf sich hat. Aber mein absoluter Favorite-Song ist Rondo Number 9.
Polizei schlägt auf Demonstranten ein. Aber ohne Uniform würde er kein Mann mehr sein. Ich roll Hasch und scharf ein unter Rondo Number 9. Wir bestellen scharfe Waffen wie Ursula von der Leyen. Ich fühl mich wie Naruto, meine sieben nach mein Jutsu. Nazis trauen sich nicht nach Kreuzberg und das ist auch gut so. Junge Kurde in T1 und Prada Flies. Gib ein Leben voller Sünde, doch schenk dir das Paradies. Es ist Nate und Nerf, wenn ich hinten rechts im Taxi rauch. Rack ihn halt bei Möckerstraße hinten rechts und lass mich raus. Mit 18 Jahren machte ich mein Geld noch Päckchen Base. Rechnen schmeckt die Essen nicht mehr, wenn sie sehen, ich erst das Gleiche. Mach die Jacke bis zum Kind zu. Es sind harte Tage in Berlin. Tank den Wagen voll Benzin. Sam mit Tony und sag, stimmt so. Kripos fahren nach mein Team. Vor der Tat Adrenalin. Mach die Jacke bis zum Kind zu. Harte Tage in Berlin, tank den Wagen voll Benzin, sei mit Toni und sag, stimmt so.
Also das ist, ich probiere es so ein bisschen zu erklären, aber dieser Song gibt mir so Vibes wie so alte Bushido-Songs, wo so ein cleaner Flow war, also wo einfach so gerappt wurde, du kannst jedes Wort verstehen und so. Aber dann dieser Part, wie der gemacht ist, so Rap hört man heutzutage irgendwie recht wenig mit so, mach die Jacke bis zum Kinn zu, es sind harte Tage in Berlin, tank den Wagen voll Benzin, zahl mit Toni und sag, stimmt so. Irgendwie, ich weiß, es ist so ein Banger und es sind halt auch so wilde Parts drin, die einen immer wieder so aufhorchen lassen, wie dieses, ich roll Hasch im Schaß auf ein unter Rondo Number 9, wir bestellen scharfe Waffen wie Ursula von der Leyen. Das ist so dieses Ursula von der Leyen, aber so geil betont irgendwie. Ja. Also für mich ist das der Hit von dem Album. Ich glaube, was noch, also ich finde noch so Kalter Krieg, Boss Orange, ultra krass, also nachdem ich jetzt so tausendmal durchgehört habe. Ich glaube, was
Boss
sonst...
Boss Green, oder? Oder gibt es auch Boss Orange noch auf dem Album?
Boss Orange ist der Zusatzsong mit RB030.
Ja, ja, okay,
und den finde ich auch richtig geil. Boss Green geht das Album rein. Ich glaube aber, Berlin Calling klettert gerade der Song. Also der klettert gerade so in Streams sozusagen. Der könnte so ein bisschen dieser Hit werden. Und da passen ja auch zwei Dinge, Berlin Calling Film von Paul Kalkbrenner, die du ja vorhin auch schon erwähnt hattest. Also der Song ist ja mehr als nur Text an sich.
Da passen sogar noch mehrere Sachen dazu, aber wir gehen erstmal auf die eine Sache ein. Film, weil Paschanim, es gibt schon länger dieses Gerücht, dass Paschanim einen Film machen will. Das hat er selber auch befeuert, das Gerücht, weil er letztes Jahr da eine Zeile drüber gerappt hat. Und tatsächlich wurde er jetzt in seiner Show bei Kiss FM auch nochmal von Dietmar Wunde angesprochen, ob es da irgendwie Neuigkeiten gibt. Und er meinte, er kann noch nichts genau sagen, aber sein Regiedebüt rückt näher. Und man kann auf jeden Fall gespannt sein. Irgendwie hat Pascha so eine krass künstlerische Art und Weise, dass ich mir das irgendwie heftig vorstelle. Der hatte doch auch mal so eine Nike Air Max Werbung oder sowas gemacht. Mhm. So einfach so einen kurzen Clip, eine Minute. Und da waren aber auch wieder so viele Bilder und Sachen drin, die genau das auch so ein bisschen verkörpert haben, was du vorhin gesagt hast, was Pascha über das Wort Lounge gesagt hat. Und der hat halt einfach wirklich so dieses, glaube ich, sein Gehirn ist irgendwie so, oder seine Vision funktionieren so, dass der so ganz viele Sachen kennt und noch sich dran erinnern kann aus seiner Jugend und weiß, was so ein gewisser Vibe ist und diese Sachen dann super ästhetisch zu so einer neuen großen Sache zusammenfügen kann. Und deswegen sind, glaube ich, auch so seine Texte alle so krasse Erzählungen, wo du so das Gefühl hast, du bist da gerade mit dabei. So, ja. Und du wirst da gerade so mitgenommen. Und ja, dieser Film soll kommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das dieses Jahr noch was wird, aber ich denke, 2027 sollte der dann am Start sein.
Also ich bin auch richtig froh darum, dass dieser Film kein Film über Pascha nehmen wird.
Ja.
Weil das macht irgendwie, also sowas kann halt oft irgendwie auch nicht geil sein. Plus bei Pascha weiß man ja gar nicht viel. Also wenn jetzt irgendwie Eminem oder 50 Cent oder was weiß ich, wo man eben schon sehr viel darüber wusste oder Rata oder sowas, wie das Leben war und dann man wollte es halt sehen irgendwie in so einer chronologischen Erzählweise oder Verfilmung eben. Aber das macht ja bei Pascha gar nicht so viel Sinn. Man weiß ja kaum was über ihn jetzt so wirklich konkret oder so Stories oder was weiß ich nicht was. Der ist ja auch relativ jung, schon berühmt geworden. Und deshalb finde ich es halt mega geil, dass er das nutzt, weil ich meine, guck mal, sein Album jetzt, das hat so viele, ich sag mal so politische Anspielungen oder wie sagt man das so, Sozialkritik, whatever, weißt du, so, dass er irgendwie auf Berlinale Party nach Shem gefragt wird und deswegen keine Promi-Partys mag oder so, keine Ahnung, das sind immer so Bilder, die einem so zeichnen oder generell, wie er sich halt politisch so positioniert und ich glaube, das kann man halt geil reinfließen lassen, dann halt dieser direkte Bezug zu Berlin, wie er da aufgewachsen ist, die Stories, die er mitbekommen hat und eben diese ganze künstlerische Energie, die du beschrieben hast. Und jetzt kommt witzigerweise dieser Zusammenhang mit Paul Kalkbrenner, dass er ihm ja mäßig einen Song gewidmet hat, indem er den Song Berlin Calling nennt. Also der Song, in dem Paul Kalkbrenner eben mitgespielt hat, aber den DJ Icarus, also jemand anderes mit einer anderen Geschichte, aber ne, so dieses Ding eben. Und in dem Song es ja auch darum geht, fühl mich wie Kalkbrenner irgendwie vor, weiß nicht, 20.000 Leuten oder so. Und das gibt mir ein richtig gutes Gefühl. Also, by the way, ich liebe den Film Berlin Calling. Ist, glaube ich, einer meiner 5 Lieblingsfilme und ich kann den immer wieder gucken. Weiß nicht, weil der so ein richtig guter deutscher Film ist und er hat sowas, dass man den immer wieder gucken will. Der gibt einem auch so ein, auch wenn er so diese Drogentragik hat, immer so ein gewisses Bild von Berlin, was so interessant ist zu gucken. So ein bisschen wie Goodbye Lenin oder so, whatever, scheißegal. Und ich glaube halt, wenn Pascha Nim es schafft, da reinzugehen, also das wäre halt wirklich so das Traumszenario, was ich mir vorstellen kann. Und man merkt ja auch richtig, wie sehr er das will. Der rappt ja schon so lange darüber und dass er irgendwie, er will nach Cannes auf Filmfestival und sowas. Also, ja.
Ja, ich bin da hyped drauf. Ich hoffe, ich kann mir vorstellen, dass das halt so ein richtig spannender Film ist, den man so gerne schaut, aber den man auch gerne mehrmals schaut, weil der so viel Culture mit transportiert. Und ich glaube, Pascha ist da genau der Richtige, weil man ja auch einfach merkt, dass Pascha so gute Werte insgesamt transportiert so und in sich hat und niemand ist, der irgendwie ausschließt oder gegen irgendeine bestimmte Gruppe ist oder sonst irgendwas, sondern so sehr, sehr offen ist insgesamt. Ich habe neulich auch sehr gefeiert, dass er nach dem CSD, genauso wie viele, viele andere Artists, halt einen Post dazu gemacht hat, während nämlich auch viele Berliner Artists dazu geschwiegen haben nach den tragischen Ereignissen dort. Aber worauf ich eigentlich noch eingehen wollte, im Zusammenhang mit Berlin Calling, was ein Song ist vom Album, mit der Line 20.000 vor der Stage, als wäre ich bei Kalkbrenner. So, ne, dieses ganze Ding, ich glaube, also Sherwin und ich waren ja schon auf vielen Festivals. Aber ich glaube, wir waren noch nie vor einem Festival so gehypt von einem Line-Up und von dem Festival an sich, denn dieses Jahr ist zum allerersten Mal das Tefeld-Festival hier in Berlin auf dem Tempelhofer Feld, stillgelegter Flughafen, das am 22. August, ein Tag lang, Tagesfestival und das Besondere, ein Mix von Deutschrap und Techno. Also nur um mal so ein paar Namen aus dem Line-Up zu nennen, Paul Kalkbrenner legt auf, Pascha Nim. Eigentlich müssen die B2B irgendwas machen, oder? Ja. So Marlon Hofstadt, der hatte auch schon mal was mit Chiago am Start, so Song gedroppt und so. Dann Arca außer Kontrolle, Baby Benz, Chiren, Lacassette, Lucio und Nizzy sind da. Southstar ist da, Zecke Valley. Also es ist schon einfach ein krankes, krankes Line-Up. Worauf freust du dich am meisten? Worauf hast du am meisten Bock?
Ich, also krass auf Paul Kalkbrenner. auch wiederum so ein bisschen kleiner schwenkig, wie wir jetzt gerade sprechen. Ich bin ja großer Paul Kalkbrenner-Fan, habe ich ja eben mit dem Film erwähnt, ne? Und dann wollte ich halt immer mal so live sehen, aber halt auch die Songs aus dieser Zeit von dem Film. Ich hatte das damals so ein bisschen verpasst, als diese Berlin Calling-Zeit war. Und dann hat der eine Berlin Calling-Tour irgendwie gemacht und dann war der unter anderem auch in London. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, habe ich nicht in Deutschland gelebt und dann bin ich eben da extra hingeflogen auf dieses Konzert in London und dachte so, oh mein Gott, jetzt kommen diese ganzen so Aaron, Sky and Sand und was weiß ich für diese Banger aus dem Film halt. Und warum auch immer hat der so alles außer Berlin Calling Songs gespielt, ja. Und ich war so übel abgefuckt. Das war auch so, also jetzt nicht Ding gemeint, aber da war so eine Gruppe von so Spaniern neben mir, die so übel laut waren und so voll genervt haben. Ich weiß, ich konnte dieses Konzert damals gar nicht genießen. Dieses so extra dahin geflogen, gehofft, dass diese Songs kommen, auf chilliges Publikum gehofft. Und es war so alles am Arsch, ja. Und jetzt ist so, das ist in Berlin. Ich kann da mit der Bahn schnell hinfahren, so. Und dann wahrscheinlich spielt der einfach endlich diese Song und dieser Full Circle Moment ist davon, meine Liebe für diesen Film, für diese Musik in dieser Stadt und alles kommt zusammen und dann gehst du von Paul Kalkbrenner zu Pascha in den Marlon Hofstadt. Junge, ich liebe Marlon Hofstadt so krass, Mann. Der macht so die übelsten Partybanger, einfach nur so ein ganzes Set lang rumspringen wie bekloppt und so. Und ich weiß nicht, ich finde alle geil. AK außer Kontrolle, Junge, wie Bock habe ich darauf. Scheren und so, ey, ich weiß nicht. Also das gibt mir auch so ein bisschen so ein Vibe, dadurch, dass es das Festival ja auch zum ersten Mal gibt, dass es so, ich sag mal, so lockerer in so einer guten Art und Weise ist. Also ich stelle mir das in meinem Kopf wie so eine wilde Party einfach vor. Weißt du, so halt, ja.
Hey, und ich habe so ein paar Einblicke bekommen, was da schon alles ist. Zum Beispiel so diese Container vom Splash Festival, diese Backyard Stage ist dort jetzt aufgebaut. Auch so eine Autoscooter Stage ist dort aufgebaut. Dann habe ich schon so eine Stage gesehen, wo so mehrere Berliner U-Bahn-Waggons so im Hintergrund sind. Also sieht übelst krass aus einfach. Und ich stelle mir das vor wie so eine riesengroße Map einfach, die man exploren muss. So. Und ich finde, die machen auch geiles Marketing drumherum mit so, jeden Tag wird das Ticket 1 Euro teurer oder sowas. Also insgesamt, ich bin sehr, sehr hyped auf dieses Line-Up und auf die ganzen Special-Auftritte, die man auch gegenseitig sich geben kann. So mit von wegen, Pascha geht vielleicht bei AK auf die Bühne oder umgekehrt. So. Also sehr, sehr hyped auf diesen Tag. Wir werden auf jeden Fall danach berichten. Und ich würde sagen, schreibt uns doch gerne mal euren Lieblingssong von dem neuen Pascha im Album in die Kommentare. Wir sind schon sehr gespannt, eure Nachrichten zu lesen. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Checkt auch unseren YouTube-Channel, Interviews ab. Yes, bis dann. Wir hören uns. Bis nächsten Montag.